Okay. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich bete auch nochmal. Jesus, danke, dass du uns hier heute Morgen versammelt hast. Du bist derjenige, der uns gerufen hat. Du bist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Und ich bitte dich so, dass du mich schwaches Gefäß gebrauchst zu deiner Ehre, dass du sprichst heute Morgen und ja, bitte öffne unsere Herzen für dich, lehre uns das, was wir lehren sollen, ermutige uns und führe du uns noch näher zu dir. Darum bitte ich dich, Jesus. Danke, Herr. Amen. Ja, heute Morgen geht es darum, dass Jesus diejenigen beruft, die sonst niemand in sein Team berufen würde. Ich habe mich ja Pfingsten 94 bekehrt. Und also ich bin so eine Tochter aus einem gutbürgerlichen Elternhaus. Also ich habe immer empfunden, dass ich sehr streng erzogen wurde und also schon auch geborgen, aber auch streng. Und so mit 19 oder weiß ich auch nicht, da hatte ich so das Bedürfnis, so die Sau rauszulassen, also richtig auf den Putz zu hauen. Und naja, ich habe viele Dinge getan, die ich also bekannt habe, bereut habe. Ich habe auch Vergebung bekommen. Ich habe viel Schlimmes getan, viel Zerstörung angerichtet. Und ja, ich habe hier mal ein Bild. Also das war echt so wie so ein Schwein, wie so eine Sau aus dem Schweinestall. Also das Tor wird geöffnet und diese Sau hat nichts Besseres vor, als loszurennen wie Rennschwein Rudi Rüssel. Und voll in die Kuhle, voll in den Matsch, voll in den Sumpf. Naja, da habe ich mich da eine Zeit lang gesuhlt, bis Jesus mich zur Besinnung gebracht hat. Und dann war ich da, total beschmutzt. Ja, aber Jesus in seiner großen Gnade hat mich reingewaschen, hat mich erneuert. Und ich durfte immer mehr seine Ordnung lernen. Und ich bin seit Januar 95 in dieser Gemeinde. Und am 20. August 95 war meine Taufe. Und also das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Also ich war so voller Freude und ich habe mich so gesehnt nach Jesus, nach Reinheit, nach einem Neubeginn. Das war so stark in mir an dem Tag. Also ich hatte auch 12 Jahre Bulimie. Jesus hat mich von der Bulimie geheilt, einfach so. Also das war echt so ein Neubeginn und ich war einfach nur dankbar. Und trotzdem gibt es vielleicht noch Leute, die denken, oh Nicole, so eine bist du also. Ja. Und ich weiß, dass hier die Allerunwürdigste vor euch steht, die es nicht verdient hat, die es auch nicht kann. Und dazu lesen wir mal in 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ja, 1. Korinther 1, 26 bis 31. Also, Jesus beruft diejenigen in sein Team, die sonst niemand in sein Team berufen würde. Und Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er liebt die Ehebrecherin, er liebt die Prostituierte, er liebt die Mörderin, die Lügnerin, die Raucherin, die Alkoholikerin, die Lesbierin. Er liebt auch die arrogante Zicke, genauso wie die fromme Helene. Gott macht keinen Unterschied. Vor Gott sind alle Menschen gleich und jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Gott liebt jeden Menschen bedingungslos. Gott liebt die Sünderin, aber er hasst die Sünde. Und die Sünde trennt uns von Gott. Aber wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann vergibt er uns gerne. Und dann sorgt er dafür, dass wir wieder Zugang zu unserem himmlischen Vater bekommen dürfen. Und heute Morgen geht es um eine Frau aus der Bibel, die auch sonst niemand in sein Team gerufen hätte. Es geht um Rahab, eine Prostituierte. Und viele Menschen haben gedacht, ah, so eine ist das also. Die Sexualität hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist der Schöpfer der Sexualität, die nur in der Ehe gelebt werden soll. Nicht außerhalb der Ehe, nicht vor der Ehe, sondern nur in der Ehe, zwischen einem Mann und einer Frau. Und ich habe so gedacht, die Sexualität ist praktisch Gottes Hochzeitsgeschenk an ein Ehepaar. Etwas, was Gott sich als etwas Reines, etwas Schönes, etwas Besonderes ausgedacht hat, um so eine tiefe Intimität zwischen einem Mann und einer Frau zu schenken. Und Sex ist nicht nur ein körperlicher Akt, sondern auch eine geistliche Verbindung. Und der Teufel hat die Sexualität pervertiert. Wenn ihr euch umschaut in der Welt, One-Night-Stands sind so normal geworden. Zwei Menschen treffen sich, gehen zusammen ins Bett, danach trennen sie sich wieder. Oder sie treffen sich, schlafen miteinander und danach überlegen sie, ob sie vielleicht eine Beziehung miteinander eingehen. Der Teufel hat alles verdreht und es ist so normal geworden, es ist so traurig. Ehebruch ist normal geworden. Pornografie mit der verbundenen Suchtgefahr ist normal geworden. Prostitution ist geduldet, nicht nur geduldet, mittlerweile auch gesetzlich erlaubt. Also, und aufgrund der freien Zugänglichkeit von Pornografie im Internet nehmen auch Sexualstraftaten immer mehr zu, auch gerade unter Jugendlichen. Da ist so eine große Gefahr. Und ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Sexting kennt. Sexting bedeutet das Verschicken erotischer Selbstporträts, zum Beispiel über WhatsApp, was gerade auch unter Mädchen verbreitet ist. Das Ganze hat so ein schmutziges, finsteres, ekelhaftes Ausmaß genommen. Wahnsinn. Was Gott sich als etwas sehr Schönes, Reines ausgedacht hat, hat der Teufel so richtig in den Schmutz gezogen. Und Prostitution hat nichts Romantisches, wie es in dem Film Pretty Woman dargestellt wird. Das ist ein Märchen und hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe ja gesagt, ich bin seit Januar 95 in dieser Gemeinde. Und damals war es so, dass der Straßenstrich um die Gemeinde herum war. Es war unfassbar. Also ich war so geschockt, als ich das erste Mal gesehen habe. Odeonstraße, Herrenstraße, da standen die Prostituierten, die Zuhälter nur ein paar Meter entfernt. Und die Freier sind immer im Kreis in ihren Autos herumgefahren. Ich war so geschockt. Und ich musste da halt immer nach der Bibelstunde abends durch mit meinem Fahrrad. Und ich habe in die Gesichter der Frauen geschaut und die waren kalt, die waren trostlos, die waren einfach tot und das hat mich so berührt. Und ich habe einfach angefangen, für diese Frauen zu beten und kurze Zeit später, also es war dann wieder nach der Bibelstunde, da sind mir zwei Frauen aufgefallen, die mit so einem kleinen Handwagen unterwegs waren und die sind von einer Frau zur nächsten gegangen und ich habe die beiden dann angesprochen und habe gefragt, was macht ihr denn hier? Und dann haben sie gesagt, ja, sie sind vom Neuen Land, christliche Drogenarbeit, und sie sprechen vorrangig mit den drogensüchtigen Prostituierten, erzählen ihnen von Jesus, beten mit ihnen und wollen ihnen einfach einen Ausweg aufzeigen. Und ich habe gesagt, oh, dafür schlägt auch mein Herz. Oh, das kann ich mir so gut vorstellen. Und die haben tatsächlich noch eine Frau im Team gebraucht und ich konnte dann mitmachen. Ich war dann alle 2 Wochen dran. Wir haben uns im Bauwagen getroffen, abends um 22 Uhr. Haben Kaffee gekocht, Tee gekocht, alles eingepackt, Kekse eingepackt. Dann sind wir zu den Prostituierten gegangen. Und da war wirklich so eine Offenheit für Jesus, aber auch so eine Mauer. Also mit vielen konnten wir beten, das war echt schön. Und uns war es wichtig, dass sie es einfach hören. Es gibt einen Ausweg. Du musst nicht in diesem Dreck bleiben. Du musst nicht gefangen bleiben. Jesus reicht dir deine Hand und bietet dir einen Ausweg. Und mir ist also klar geworden, also niemand war glücklich in seiner Situation. Und die Frauen haben sich prostituiert, um ihre Drogen finanzieren zu können. Und ich habe so gedacht, kein Mädchen wird als Prostituierte geboren. Und wenn man ein Mädchen im Teenie-Alter fragen würde, was willst du mal werden, was ist dein Traumberuf, dann wird doch keine sagen, ich will mal Prostituierte werden. Das will man nicht werden. Und zu einer Prostituierten wird man durch schlimme Umstände, durch Notsituationen oder man wird dazu von anderen gemacht. Und warum Rahab eine Prostituierte war, wissen wir nicht. Aber damals, 1500, 1400 vor Christus, gab es für eine alleinstehende Frau kaum eine andere Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, außer Prostitution. Und Prostitution wird ja auch als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Der Name Rahab bedeutet die Breite oder die Weite, vielleicht im Sinne eines weiten Herzens, offen und weit für andere und letztlich aber auch offen für den allmächtigen Gott. Und sie lebte in der großen Handelsstadt Jericho. Jericho ist eine der ältesten Städte der Welt, wird auch als Palmstadt bezeichnet, liegt in der Nähe Jerusalems, in der Nähe des Jordans. Und dort herrschte ein reges Treiben. Viele Menschen gingen dort durch die Stadttore ein und aus. Und in Jericho wurde Abgötterei getrieben. Menschen glaubten an Götzen, lebten ein ausschweifendes, unmoralisches Leben. Also es war wie in Sodom. Und Rahab hatte ihr Haus, ihr kleines Etablissement, direkt an der Stadtmauer. Am Rande der Stadt Jericho. Und genauso stand sie auch am Rande der Gesellschaft. Keiner wollte etwas mit ihr zu tun haben. Sie war ungeliebt, verachtet, eine skandalöse Frau. Eine Frau, die man gerne übersah. Aber in 1. Samuel 16,7 steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wie alle anderen Einwohner Jerichos hatte auch Rahab von dem gewaltigen Gott gehört. Von dem Gott der Israeliten, der fähig war, das Rote Meer zu teilen, um sein Volk zu retten. Und alle wussten, dass die Hebräer kurz davor waren, den Jordan zu überqueren, um die Stadt Jericho zu erobern. Furcht machte sich unter der Bevölkerung breit, aber es war eine Furcht, eine Angst nur um sich selbst. Angst vor feindlicher Übernahme, Angst davor, ausgeraubt oder gar getötet zu werden. Nur die Hure Rahab hatte Ehrfurcht, also Achtung vor Gott. Sie hatte das, was sie von Gott gehört hatte, in ihrem Herzen bewegt und ein Glaube keimte in ihr auf. Im Psalm 111, Vers 10 und auch in den Sprüchen Salomo steht ja, dass die Ehrfurcht vor Gott der Weisheit Anfang ist. Und diese Ehrfurcht erweckte in Rahab das Verlangen, für sich und ihre Familie nach Rettung zu suchen. Und das lesen wir jetzt mal. Da könnt ihr aufschlagen, Josua 2. Ab Vers 1. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, Die hieß Rahab und kehrten dort ein. Jetzt könnte man denken, wieso sind denn diese beiden heiligen Männer ausgerechnet zu einer Prostituierten gegangen? Das ist hier nichts Unreines. Also Gott, der die Herzen kennt, wollte Rahab erretten und das waren seine Botschafter. Und in Rahab keimte auch schon ein Glaube auf, also sie wird sich diesen Männern auch nicht angeboten haben. Das hier ist eine reine Situation. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie, und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Also diese Frau ist nicht nur eine Prostituierte, sie ist auch eine Lügnerin. Die Verfolger aber jagten ihnen nach, auf dem Wege zum Jordan, bis an die Furten. Und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sion und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Boah. Sie hatte schon erkannt, dass Gott die höchste Autorität hat. Wahnsinn. Obwohl sie immer noch in diesem ganzen Schmutz gesteckt hat, hat sie das erkannt. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, sodass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr, so wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein, wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt. Aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie ging weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Also Rahab war nicht nur eine Prostituierte, sondern auch eine Lügnerin. Aber Gott geht hier nicht weiter darauf ein. Und warum sollte ich das dann tun? Wir wissen, das ist Sünde und irgendwann später wird Gott auch seinen Finger darauf gelegt haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber hier ist erstmal ihr Glaubensbekenntnis viel wichtiger. Gott hat gesehen, da keimt etwas in ihrem Herzen auf und das muss ich erstmal fördern. Rahab war eine Heidin und stammte aus einer Kultur, in der falsche Götter angebetet wurden und Unmoral herrschte. Rahab war gekennzeichnet von Verachtung und Schmach durch ihren Lebenswandel. und sie kannte Gottes Wort gar nicht. Aber diese Prostituierte hatte von dem allmächtigen Gott gehört und angefangen, an ihn zu glauben. Sie hat ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt, nicht auf sich selbst geschaut, sondern war mutig bereit, Hochverrat zu begehen. Sie hat ihr ganzes Leben aufs Spiel gesetzt, um den beiden Kundschaftern aus Gottes Volk Unterschlupf zu gewähren und ihnen zur Flucht zu verhelfen. Rahab hat Gott als höchste Autorität erkannt. Und die Kundschafter symbolisieren hier auch den Heiligen Geist, der vorangeht und Ausschau hält. Und Jesus kennt auch die Herzen und weiß, wer auf der Suche ist. Jesus ist gekommen, um zu retten und nicht um zu richten. Das sagt er selbst in Johannes 12, 47. Und also ich bereite mich immer sehr intensiv auf dieses Frauenfrühstück vor. Also ich muss immer viel lesen. Ich habe nie eine Bibelschule besucht oder so. Und mich lehrt der Heilige Geist in der Stille. Und ich träume danach immer ganz viel. Und Jesus hat mich an ein Foto erinnert, das jahrelang in unserem alten Gemeindesaal hing. Ganz hinten, ein schwarz-weiß Bild. Sommer 94. Wir wissen nicht, wo das hingekommen ist nach der Renovierung des Saals, aber Sabine Koschek hatte noch ein Bild. Dieses Bild, kennt ihr es? Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich seit Januar 95 in dieser Gemeinde bin. Und das ist ein Foto von Sommer 94. Und ich bin da drauf. Jetzt kann man denken, hä? Wie geht das denn? Ja, ich finde es auch komisch. Also ich bin im Sommer 94 nach Hannover gezogen. Und mein damaliger Pastor hat mir die Koinonia empfohlen. Und ich bin dann auch ganz brav an dem Sonntag in die Gemeinde gegangen. Und die Gemeinde war da so, ich weiß nicht, da waren so 70, 80 Leute vielleicht, so die Größe. Und ich habe mich nicht so dazugehörig gefühlt. Also es war so komisch, das lag auch an mir natürlich. Also ich weiß nicht, das war eine große Familie und ich. So komisch irgendwie, auf jeden Fall. An dem Tag wurde halt sollte ein Gruppenbild gemacht werden und ich wurde irgendwie damit draufgeschoben. Ich weiß echt nicht warum, ich bin nicht jemand, der gerne fotografiert wird oder so. Auf jeden Fall, naja, bin ich da zu sehen. Und ich weiß, dass ich nach Jahren später im Gemeindesaal an dem Foto vorbeigegangen bin und immer gedacht habe, wie komisch, dass ich auf dem Foto drauf bin. Und irgendwann habe ich so gedacht, Jesus, wie komisch, ich bin auf dem Foto drauf und habe danach gar nicht dazu gehört. Und dann hat Jesus gesagt, doch, du hast schon dazu gehört, du hast es nur noch nicht gewusst. Und Rahab hat schon zu Gottes Familie gehört. Sie hat es nur noch nicht gewusst. Rahab sollte zu Gottes Volk gehören. Aus diesem Grund hat Gott diese beiden Botschafter zu ihr gesandt, um ihr den Weg zur Rettung zu zeigen. Jesus ist immer zu den Sündern und Zöllnern gegangen, immer. Jesus hat sich klein gemacht für uns, damit er uns auf unserem Niveau begegnen kann. Durch diese schmutzige, anrüchige, skandalöse und kaputte Frau wollte Gott Segen verbreiten. Hier wird Gottes unfassbare Gnade sichtbar. Und niemand hätte die Hure Rahab in sein Team gewählt, niemand. Nur diese schmutzige Hure hat an den einzig wahren, allmächtigen Gott geglaubt. Und dann ist die Frage, woran haben denn alle anderen Menschen in Jericho geglaubt? Die haben genauso von Gott gehört, woran haben die denn geglaubt? Die haben an ihre eigenen Sicherheiten geglaubt, die haben eine Stadtmauer gebaut, die 10 Meter hoch war, 10 Meter tief, ein richtiges Bollwerk, aus menschlicher Sicht unzerstörbar, das war ihre Sicherheit. Die haben an diese Mauer geglaubt, die sie beschützen sollte. Und woraus bestand diese Mauer? Aus Steinen. Die haben an Steine geglaubt. Ja, da kommt man nicht so weit. Nur Gott ist unsere Sicherheit. Habe keine falschen Sicherheiten wie die Mauer aus Jericho. Auch heutzutage sind Menschen überheblich und halten viel von sich. Sie verlassen sich lieber auf ihr Wissen, auf ihre Intelligenz, ihren Reichtum, ihre Versicherung, ihren Beruf, auf andere Menschen, auf Politiker, auf ihren Arzt, auf ihren Heilpraktiker. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ich wollte euch jetzt eigentlich, nein, ich habe mich nicht, also ich erst wollte ich euch ein Lied vorsingen, da habe ich gedacht, nee, das ist too much, also ich kann nicht gut singen und das schaffe ich auch nicht. Aber ihr kennt das Lied, Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Also das, was da in Jericho passiert ist, ist sogar vertont worden. Das ist so ein Wunder. Also Josua kämpfte den Kampf, die Schlacht von Jericho und die Mauer wurde und brachte die Mauer zum Einstürzen. Jericho war die erste Stadt, die Israeliten im verheißenen Land einnehmen sollten. In Josua 6, 1-5 hat Gott Jericho in Josuas Hand gegeben und ihm gesagt, wie er die Stadtmauer auf wunderbare Weise zum Einstürzen bringen will. Und die Kriegsmänner sollten 6 Tage um die Stadt herumgehen, einmal am Tag, 6 Tage lang. Und 7 Priester sollten mit der Bundeslade und mit ihren Posaunen in den Händen vorweggehen. Und am 7. Tag sollten alle 7-mal um die Stadt herumgehen, die Posaunen blasen. Und dazu sollte das ganze Volk ein Kriegsgeschrei erheben. Und das war's. Das war das, was Gott benutzt hat, um die Mauer zum Einstürzen zu bringen. Dieses massive Bollwerk wurde von Gott auf wundersame Weise zum Einstürzen gebracht. Das, was bei den Menschen unmöglich erscheint, ist bei Gott möglich. Und ja, vielleicht gibt es auch Mauern in deinem Leben. Und diese Mauern können Stolz sein, Unglaube, Eigensinnigkeit, Neid, Eifersucht, irgendwelche Bindungen, verdrehte Sexualität, Unmoral, andere Sünden, was auch immer. Und bekenne die Mauern in dir, damit Gott sie einreißen kann wie in Jericho. Für Gott ist nichts unmöglich und er möchte dich befreien. Werde aus Festungen und Bindungen befreit, die dich an deinem geistlichen Wachstum hindern. Jesus möchte alles aus dem Weg schaffen, was zwischen ihm und dir steht. Und Gott will uns doch nicht von sich wegschieben. Er will uns immer mehr zu sich hinziehen. Das ist sein Plan. Das möchte er. Warum? Weil er uns so sehr liebt. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, ich bin fertig mit Gott. Ich bin am Ende mit Gott. Aber sei gewiss, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Du kannst so stark in Bindungen stecken, dass du es selbst gar nicht merkst. Du merkst gar nicht, wie viel Gestank du verbreitest. Aber Jesus möchte dich wie Rahab befreien, reinwaschen und erneuern. In Josua 6, 22-24 lesen wir, dass Josua die beiden Kundschafter zu Rahab sandte, um sie und alle, die in ihrem Haus waren, aus der Stadt herauszuführen und zu retten, bevor Jericho und alle Einwohner verbrannt wurden. Nur Rahab und ihre Familie wurden gerettet, weil da ein Glaube aufgekeimt war. Und Gott möchte dich befreien und erneuern wie Rahab. Warum hat Rahab im Gehorsam ein rotes Seil ans Fenster gehängt? Warum? Weil sie unbedingt gerettet werden wollte. Sie wollte heraus aus diesem sündhaften Leben, aus ihrer Verlorenheit. Sie wollte gerettet werden. Sie war auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben und sie hat sich nach Reinheit gesehnt. Und dieses rote Seil symbolisiert auch das Blut Jesu, das er am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden für dich und mich vergossen hat. Das rote Seil ist das Symbol für Jesu Blut. Und es führte Rab in eine lebendige Gottesbeziehung. Gott hat Rab vergeben, verändert, gereinigt und erneuert. Sie kam immer mehr in die Ordnung Gottes hinein, sodass sie würdig war, zu seinem Erlösungswerk zu gehören. Rahab wird sogar als vollwertiges, ungeachtet ihrer Vergangenheit, als vollwertiges Familienmitglied in Jesu Stammbaum aufgenommen. Sie heiratet einen Juden und wird die Mutter von Boas, der Ehemann der Ruth werden sollte. Und es ist sehr speziell, dass 5 Frauen im Stammbaum von Jesus erwähnt werden, zu einer Zeit, in der Frauen nichts galten. Aber für Gott waren diese Frauen wichtig. Wir sind für Gott wichtig. Und Rahab wird neben anderen skandalösen Frauen erwähnt als Vorfahrin von Jesus. Was für eine Ehre. Unser Glaube hat uns gerecht gemacht, steht in Römer 5, Vers 1. Und weil Jesus das Herz dieser Frau berührt hat, weil Jesus diese Frau angesehen hat, bekommt sie ein neues Ansehen von ihm. Es ist oft so, dass Menschen uns einen Stempel auf die Stirn drücken. Tschück, Prostituierte, tschück, Ehebrecherin. Aber wenn wir damit zu Jesus gehen, wenn wir ihn um Vergebung bitten, was macht er dann? Er wischt diesen Stempel weg und tschück, er drückt uns seinen Stempel auf, Königskind. Und ich habe zu Weihnachten eine Karte bekommen von einer lieben Schwester und da steht vorne drauf: Ich weiß, dass du dich nicht königlich fühlst, aber du bist es. Du bist es. Gott kann einen Menschen völlig erneuern. Jesus kann alles neu machen. Bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Immer, immer, immer. Du darfst umkehren und mit Jesus neu beginnen. Und in Hebräer 11, 31 wird Rahab sogar als Glaubensheldin erwähnt. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Eine Glaubensheldin. In Römer 6, 23 steht: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und diese Vergebung ist ein unfassbares Angebot von Jesus. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, damit du Vergebung haben kannst für alles, was du in deinem Leben getan hast, egal was. Egal, wofür du dich schämst, egal, wo du versagt hast, egal, was du verbrochen hast, wo du einfach merkst, so sollte es nicht sein. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, um dir alles zu vergeben. Er ist für dich gestorben und möchte dich reinigen und verändern. In Johannes 1, 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich habe jetzt gedacht, wenn du, wie ich damals, die Sau rausgelassen hast und jetzt so hier stehst, so besudelt und beschmutzt, solange der Dreck noch feucht ist, lässt er sich gut abwaschen. Je länger du wartest, desto mehr trocknet dieser Dreck an und es kann eine richtig harte Kruste entstehen. Und dann wird es für alle Beteiligten schwieriger. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, je eher man zu Jesus geht, desto besser. Wenn man lange wartet, wird es immer schwieriger. Also wenn Jesus dir Dinge aufgezeigt hat, dann sei so mutig und bring es in Ordnung. In Psalm 118,1 steht: Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Für alle Zeiten, ewig. Wir haben immer Gottes Gnade. Immer, immer, immer. In Römer 5,20 steht, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Es gibt nichts, was so schlimm ist. Es gibt nichts, was so peinlich ist. Gottes Gnade ist immer größer. Und in 2. Korinther 5,17-21, da steht, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus streckt dir heute seine Hand entgegen. Jesus liebt jeden Menschen bedingungslos. Er liebt dich bedingungslos. Und Jesus lädt dich ein. Du darfst ganz ehrlich vor Gott sein in deiner Unzulänglichkeit. Er weiß es doch sowieso. Jesus möchte, dass dein Leben vorwärts geht und dass du nicht auf der Stelle treten musst. Und Gott hat Rahab nicht angeklagt. Und er klagt dich auch nicht an. Lass dir von Jesus zeigen, wo du Vergebung und Veränderung in deinem Leben brauchst. Und wir sind hier ja ein Team in der Frauenarbeit. Und hier sind jetzt gerade Gabi, Sister, Raffi und ich. Wenn jemand Gebet braucht, wir sind da. Ihr könnt auch mit jeder anderen Schwester beten. Aber wenn Jesus dir jetzt irgendwas aufgezeigt hat, dann möchte ich dich echt einladen, zu Jesus zu kommen und es ihm zu geben. Und vielleicht möchtest du auch heute dein Leben Jesus ganz anvertrauen. Vielleicht möchtest du etwas bekennen. Vielleicht möchtest du dich heute wieder ganz neu zu Jesus hinwenden. Ich bete jetzt kurz nochmal und dann wird Amira ein Lied spielen. Und ja, kommt auf uns zu oder sucht euch eine Schwester. Ja. Jesus, ich danke dir so, dass du uns bedingungslos liebst. Und danke, dass bei dir kein Ansehen der Person ist. Jeder Mensch ist gleich. Du liebst jeden Menschen gleich. Und du möchtest einfach, dass wir zu dir kommen, Herr, mit allem, was uns belastet, mit allem, was zwischen dir und uns steht. Du möchtest das aus dem Weg räumen. Du willst Mauern zum Einstürzen bringen, die wir vielleicht selbst erschaffen haben. Bitterkeit, Zorn, Wut, was auch immer, Jesus. Da kann sich so vieles einschleichen und oft merken wir das gar nicht. Und ich bitte dich so, dass du jetzt wirkst an jedem einzelnen Herzen und dass du Mut schenkst zum Bekennen, dass du Mut schenkst zur Umkehr, so wie du es möchtest, Herr. Danke, dass dein Angebot freiwillig ist und du freust dich einfach nur, wenn wir zu dir kommen und du vergibst gerne und dafür danke ich dir. Und ich danke dir auch so sehr von Herzen, ja, für all das, was du mir vergeben hast. Danke, Jesus. Bitte segne meine Schwestern und ja, leite du uns weiter. Danke, Herr. Amen.